wenn die Kraft Gottes erlebbar wird. Die Jünger haben sie erlebt auf dem See Genezareth. Sie haben Jesus auf dem Wasser gehend gesehen und haben gemerkt, Jesus setzt die Gesetze dieser Welt außer Kraft, hat genauso große Macht und Kraft wie der Schöpfer. Die Schöpferkraft Gottes wurde erlebt von den Jüngern. In den letzten Bibellesen mit Gewinn haben wir beim Johannesevangelium ja das so aufgeteilt gehabt, dass der Jens uns ein Zeichen, ein Wunder präsentiert hat. Und ich habe immer gesagt, ich nehme die Zwischenstücke. Denn bei Johannes ist es ganz häufig so, dass nach einem Wunder eben auch eine längere Rede von Jesus folgt. So einem bestimmten Thema, mit dem das Wunder, das Zeichen in Verbindung steht. Das ist hier in diesem Fall nicht gegeben. Und das ist das Interessante und das Besondere auch dran. Deshalb lenke ich unseren Blick noch einmal auf die Übersicht, auf den Aufbau des Johannesevangeliums. Johannes Evangelium hat zwei wichtige Teile. Im ersten Teil wird die Herrlichkeit Jesu vor der Welt offenbar gemacht. Und alle Wunder, alle Zeichen, die Johannes berichtet, sind in diesem ersten Teil vorhanden. Der zweite Teil ist eigentlich ganz anders. Da geht es um die Herrlichkeit von seinen Jüngern, die Abschiedsreden, da ist alles schon Richtung Passionsbericht gestimmt. Es ist ein ganz anderes Umfeld eigentlich. Aber dieser Bericht des Johannes über das, was Jesus tut und was er sagt, das ist in der ersten Hälfte des Johannesevangeliums zu finden. Alle Zeichen und Wunder. Und in der Mitte dieses ersten Teils ist das Kapitel 6. Und jetzt hat sie schon gesagt, wir befinden uns immer noch in Kapitel 6, haben sozusagen zwei Bibellesen mit Gewinn diesem Kapitel gewidmet, weil dieses Kapitel so besonders wichtig ist und weil hier so viel hineingepackt ist. Antike Schriftsteller haben das Wichtigste ihrer Botschaft immer in die Mitte ihrer Schrift gesetzt. Und in der Mitte der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu vor der Welt ist das Kapitel 6. Also hier begegnen wir einer ganz wichtigen Botschaft. Hier begegnen wir eigentlich das Zentrale dessen, was Jesus vor der Welt den Leuten klar machen wollte. Wenn wir die sieben Wunder, die wir uns näher anschauen wollen, dann im Gesamten anschaut, dann sieht man auch, dass der Seewandel und das Speisungswunder alle beide in Kapitel 6 zu finden sind und dass auch hier wieder ein Schwerpunkt zu finden ist, was die Zeichen und die Wunder anbelangt. Also wir sind hier sozusagen in der Mitte der Botschaft angekommen, die Johannes über Jesus den Leuten klar machen will. Die Brotrede Jesu. Das ist die zentrale Rede und sie wird eingeleitet durch zwei unmittelbar aufeinander folgende Zeichen. Das ist sonst überhaupt nicht der Fall. Also sonst haben wir, wie gesagt, immer einen Wechsel. Es wird ein Zeichen von Jesus berichtet, ein Wunder, das er getan hat. Es kommt eine Rede, es kommt eine längere Predigt, wo auch klargelegt wird, warum Jesus das getan hat. Hier ist es nicht so. Deshalb haben wir es heute auch umgedreht. Und das Wunder ist erst gekommen. Und ich gehe einfach mal weiter, wie es in dem Kapitel 6 dann auch fortgeführt wird. Zwei aufeinander folgende Wunder, Brotwunder und Seewandel. Beide folgen unmittelbar aufeinander und das ist ungewöhnlich. Das halten wir zunächst mal fest. Wir haben eine Doppelung von Wundern. Eine Doppelung bedeutet auch im Deutschen immer eine Verstärkung. Es ist ein Hinweis auf etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Wesentliches. Wir sehen hier das Hauptinteresse der Wunder, der Zeichen, uns vor Augen gestellt. Das Grundlegende, die Absicht, die Wunder und die Zeichen Jesu haben sollen. Was will Jesus mit diesem Doppelwunder bezwecken? Er hat Menschen satt gemacht, er hat Brot vermehrt, er hat mit zwei Fischen 5000 Leute gespeist und ja, dann ist es vorbei. Und gleich kommt ein weiteres Wunder, er kommt den Jüngern auf dem Wasser entgegen. Der See Genezareth, Jens hat es schon ausgeführt, ist eine besondere Art. Und ich meine, Art und Zeit dieser beiden Wunder sind ein Zeichen für das Handeln Jesu im Leben seiner Jünger. Und seine Jünger bedeutet ja auch für uns, diejenigen, die wir Jesus nachfolgen wollen. Diese beiden Wunder, das sind besonders. Der See Genezareth war ein Kosmos in sich, ein kleiner Kosmos. Jens hat es schon uns ein bisschen vor Augen geführt, dass der See Genezareth topografisch viele Besonderheiten mit sich bringt, die Sachen mit den Fallwinden und dann natürlich auch die Ausdehnung, die gar nicht so riesig ist und dass auf diesem Galiläischen Meer ganz viel auch geschehen kann. Das will ich einfach noch ein bisschen ausweiten. Wenn man die Daten zum See Genezareth sich anschaut, dann ist da ganz unterschiedliches vorhanden oder möglich. Nicht nur, dass die Ausdehnung und die Fallwinde und diese besondere topografische Lage ja, was Besonderes ist, sondern diese Lage, dass das Wasser unter dem Meeresspiegel liegt, hat auch damit zu tun, dass tektonisch dieser Bereich interessant ist. Es ist ein großer afrikanischer Grabenbruch, zu dem der See Genezareth gehört, der ostafrikanische Graben genannt. Und aufgrund der starken Tektonik treten da an verschiedenen Stellen heiße Quellen auf. Wir haben die Heilung des Gelähmten am Deich bei Jerusalem gehört. Also auch da ist am Jordan entlang und bis zum See Genezareth hinauf eben ein besonderer tektonischer Hintergrund, sodass also heiße Quellen auftreten können in diesem Land und besonders eben auch am See Genezareth. Die Hauptorte Tiberias und Dabka, wo das Brotwunder stattgefunden haben soll, gehören dazu. Und diese heißen Quellen, diese heißen Seen, die es da auch gab, oder Teiche, die waren schon in der Antike ein beliebter Ausflugsort. Also hier hat man schon Tourismus gepflegt. Das waren beliebte Erholungsziele. Da waren also Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen des Römischen Reiches in die Ferien gegangen. Am Deich am See Genezareth ist man auch an der Grenze zu den Polarhöhlen und zu den Städten in der Dekapolis ist es nicht weit. Und seit der Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, gab es durch diese tektonische Besonderheit auch immer wieder Erdbeben. Sodass also der Zufluss und der Abfluss aus dem See Genezareth durch den Jordan nicht mehr an der gleichen Stelle liegt als zur Zeit Jesu. Der hat sich immer wieder mal verschoben. Was will ich damit sagen? Es ist eine hochinteressante Region, in der der See Genezareth liegt und er hat zu tun mit dem Leben. Ein Kosmos im Kleinen. Jens hat vorhin auch schon gesagt, wie ist das mit uns, wenn wir unterwegs sind im Leben, sozusagen in unser Lebensboot, in unser Lebensschiff steigen und auf den See uns wagen, den See der Zeit des Lebens. So ist es auch hier am See Genezareth, da gibt es eigentlich alles. Da gibt es das Ufer, das Sicherheit vermittelt, da gibt es die Fallwinde, die zu Stürmen und hohen Wellen führen können. Es gibt die Überfahrt, die immer wieder neu vonstatten gehen muss für die Fischer und ein Symbol auch für unseren Lebensweg sind. Es gibt die Naturkatastrophen, die Erdbeben. Es gibt die Vergnügungen, den Tourismus, die Ferienregion. Es sind Soldaten stationiert in dieser Gegend. Das Römische Reich hatte hier verschiedene Kommandos von einem Hauptmann in Kapernaum wird uns auch berichtet. Das Thema von Krieg und Frieden war allgegenwärtig bei den Leuten und im See Genezareth. Natürlich, der Beruf spielt eine große Rolle, die Fischer. Sie haben ihre Arbeit beim Fischfang gehabt. Menschen hat am See, Jesus hat am See Genezareth Menschen gesund gemacht. Auch das Thema von Krankheit und Gesundheit, all das kommt konzentriert am See Genezareth zur Sprache. Hier ist ein Kosmos im Kleinen vorhanden. Wie wenn Jesus in das Leben seiner Jünger hineintritt. Ort und Zeit, beide Wunder, sind wichtig bei diesem Wunder. Nachdem Jesus das Brot vermehrt hat, Menschen gesättigt hat und Menschen mit dem Lebensnotwendigen versorgt hat, da zeigt er auf dem See Genezareth, dass ihm alle Dinge möglich sind, dass ihm nichts unmöglich ist. Alles kann er bewerkstelligen. So kommt es zu einem Szenenwechsel, zu einem Perspektivwechsel oder auch Ortswechsel, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ich mache jetzt einfach mal weiter, wie es nach dem Seewandel in der Bibel auch fortgeführt wird von Johannes. Mit Vers 22. Am nächsten Tag sah das Volk, das sind die Menschen, die das Brotwunder miterlebt haben. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Das ist die Situation nach dem Brotwunder. Jesus ist weg. Ein Boot ist noch da, müsste eigentlich das Boot von Jesus sein. Aber wenn er auch nicht mehr da ist, warum ist das Boot dann noch da? Die Jünger ohne Jesus weggefahren. Wo ist Jesus? Das ist die große Frage. Wir merken, das Brotwunder braucht eine Fortsetzung. Die Menschen wollen mehr von Jesus, wollen mehr von dem, der das Lebensnotwendige geben kann, schaffen kann. Aber es gibt für sie eine völlig neue Situation. Jesus ist nicht mehr da an diesem Ort, wo dieses Zeichen, dieses Wunder geschehen ist. Deshalb kommt es zu einem Ortswechsel und damit auch auf eine weitere Perspektive auf Jesus. Der See Genezareth also als Ort für Wunder und Zeichen. Und das stellt uns selber in die Frage, wo ist denn mein Ort? Wo ist mein See Genezareth? An welchem Ufer stehe ich? Wo landet vielleicht auch die See um mein Lebensschiff auf? Wo ist mein Kosmos, in den Jesus hineintreten möchte oder hineintritt? Die Menschen suchen Jesus. Und so geht es dann weiter im nächsten Vers. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen unter der Danksagung des Herrn. Als das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Die Wunder und die Zeichen von Jesus sollen offenbar bewirken, dass sich Menschen aufmachen und ihn suchen gehen. Das ist die Reaktion, als das Brotwunder geschehen war. Die Menschen merken, dass Jesus nicht mehr da ist. Sie gehen ihm zu. Eine Sehnsucht nach Jesus wird geweckt. Denn die Menschen merken, bei Jesus ist sehr viel mehr zu finden als nur Brot, als nur dieses Wunder, als nur das Zeichen. Aber wo soll man Jesus eigentlich suchen? Von Tiberias aus kamen Boote am Ufer entlang gefahren oder nicht weit vom Ufer entfernt, Richtung Norden. Wenn man die Seeroute anschaut, Richtung Kapernaum, dann kommt man an Genezareth vorbei. Um Genezareth herum ist der Ort Dabka, wo das Brotwunder stattgefunden hat. Also vom Süden her kamen Leute haben vielleicht etwas von Jesus gehört und wollen auch, suchen auch Jesus und verbinden sich mit den Leuten, die das Brotwunder erlebt haben. Und es geht weiter nach Kapernaum. Die Menschen wissen, wo sie suchen sollen. Jesus sagt, komm mal weg. Brot liegt da, aber sie wissen, wo sie suchen sollen. Kapernaum. Warum eigentlich in Kapernaum? Kapernaum war für eine Zeit lang zumindest der Wohnort von Jesus und auch einige seiner Jünger. Einige seiner Jünger sind auch in Kapernaum geheimatet gewesen. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Lilo oder auch Matthäus waren in Kapernaum beheimatet. Das sind die Leute Jesu. Und da hat auch Jesus gewohnt. Da ist er zu finden. Wo wohnt Jesus? Wo wohnt Jesus für uns? Wo suchen wir ihn, wenn wir ihn finden wollen? Jesus wohnt in seinem Wort. In der Bibel ist Jesus zu finden. In der Bibel sind auch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus zu Hause. Da sind auch die Jünger zu finden. Um das Wort Jesu, um das Evangelium, um Gottes Wort, bildet sich Gemeinschaft, bildet sich Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Deshalb Kapernaum. Auch unser Ort, um Jesus zu finden. Und tatsächlich, ihre Suche hat Erfolg. Die nächsten Verse. Und als sie ihn fanden, am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach. Und er antwortet nicht, wie er das gemacht hat und wann er gekommen ist und wie das zugegangen ist. Er antwortet ganz anders. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Wir finden Jesus in seinem Wort. Wir finden Jesus in dem, was er sagt. Wo er zu Hause ist. Nicht in uns selber, nicht in unserem Denken. Jesus tritt uns gegenüber. Seine Antwort ist doch ganz anders als das, was wir vielleicht fragen. Wir finden Jesus am anderen Ufer des Sees. Erstaunlich. Wann bist du hergekommen? Ein neues Wunder geschieht. Jesus ist nicht an Ort und Zeit gebunden, auch nicht an Ort und Zeit unseres Lebens. Ein Hinweis auf die Ewigkeit. Hier stehen wir also jetzt an der wichtigen Deutung dieser beiden Wunder, Brotwunder und Seemantel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Habt ihr was bekommen, was Notwendiges ist ausgeglichen worden, einen Mangel habt ihr losgeworden, aber schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, die bleibt zum ewigen Leben. Und dann fügt Jesus noch hinzu, wo genau diese Speise für die Ewigkeit zu finden ist. Der Menschensohn wird sie geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Es geht gar nicht um das tägliche Brot, es geht nicht um den Ausgleich des Mangels auf dieser Welt. Es geht um viel mehr bei Jesus. Es geht um Ewigkeit. Es geht ums ewige Leben. Und jetzt kommt der Sinn von Brotwunder und von Seewandeln zusammen. In zwei Sätzen, in zwei Versen, die das Kapitel 6 dann weiterführen und wo sich die große Brotrede dann entfaltet. Große Brotrede, da geht es eigentlich immer wieder drum hin und her, auch mit der Zuhörerschaft. Ja, was ist dieses Brot? es ist etwas Besonderes, es dient zum ewigen Leben und so weiter. Aber an zwei Sätzen, da gibt Jesus das absolut Zentrale weiter. Die zentrale Aussage seiner Rede. Und diese zentrale Aussage erweckt Ärgernis. Tiefe Bestürzung. Damals und vermutlich auch heute. Also der erste Satz, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Ziel Gottes des Vaters. Und dann, nachdem das Gespräch mit den Hörern etwas weitergegangen ist, identifiziert sich Jesus mit dem Menschensohn. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das hat gezündet. Das hat Ärger gebracht. Das hat Missmut ausgelöst. Das ist das ganze Evangelium von Jesus, das auch heute noch Widerstand bedeutet. Widerständig ist man nicht an. Evangelium stellt uns erbärmend in Frage. Es überführt uns der Sünde. Nur wenn Jesus uns Helfer, Heiland, Retter wird, dann können wir begreifen, was Jesus sagt. Sonst bleibt es uns fremd und wir ärgern uns darüber. Warum ärgern sich die Menschen damals? Wenn wir heute in der Bibel lesen, Jesus ist der Menschensohn, das hat er übrigens 79 Mal von sich gesagt in den Evangelien. Immer dann, wenn Jesus von sich selber spricht, dann spricht er von sich als dem Menschensohn. Alle anderen Bezeichnungen wie Christus oder Heiland oder Rabbi, Meister, all das sind Bezeichnungen, die andere ihm beilegen, die von anderen kommen. Aber wenn er von sich selber spricht, dann spricht er von dem Menschensohn. Und er tut es sehr, sehr häufig, 79 Mal. Dieser Begriff Menschensohn kommt von dem Buch des Propheten Daniel. Da hat Daniel eine Vision und er sagt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Das ist der Menschensohn. Er löst Befremden aus, Entsetzen. Und die biblischen Personen damals, die kannten natürlich diese Stelle aus dem Propheten Daniel. Und als nun Jesus diesen Titel Menschensohn auf sich bezieht, dann wird er der Gotteslästerung bezichtigt. Und das ist auch der Grund, warum Jesus dann im Prozess vom Hohen Rat verurteilt wird. Weil er von sich als dem Menschensohn spricht. Und Jesus tut es in dreifacher Weise, wenn er vom Menschensohn redet. Er spricht von sich als dem Weltenrichter. Der Menschensohn ist der Weltenrichter. Er spricht von sich als dem Menschensohn, wenn er Sünden vergibt. Wir werden noch ein Heilungswunder miteinander anschauen. Da geht es um Sündenvergebung. Und der dritte Gebrauch, der ist der schlimmste für die Menschen damals. Er wird als Richter kommen, aber dieser Richter wird zur Versteckung des Urteils, das er über Sünde fällen muss, stellvertretend dieses Urteil selbst übernehmen. Bei den drei Leidensankündigungen Jesu spricht Jesus auch wieder vom Menschensohn, der dieses Gericht auf sich zieht. Nach der Prophetie des Daniel muss das Volk Gottes den Menschensohn in Macht und Herrlichkeit erwarten. Das war die Vorstellung, die die Menschen damals hatten. Aber in der Leidensankündigung von Jesus verbindet Jesus die Prophetie Daniels vom kommenden Menschensohn mit dem leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Er trägt stellvertretend die Strafe für uns, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das schafft Ärger. Das will man nicht. So will man Jesus nicht sehen. Und als Jesus mit der ganzen Brotrede fertig ist und irgendwie neu sagt, er ist das Brot des Lebens, und wenn man ihn aufnimmt und wenn man ihn glaubt und wenn man ihn isst als Fleisch und Blut, dann hat man das ewige Leben. Dann endet diese Rede mit der Reaktion der Leute. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie sein? Wir hören die Brotrede meistens so, ach, das ist ja schön, Jesus ist das Brot des Lebens. Ich brauche an ihn glauben, dann habe ich alles, was ich zum Leben nötig habe, und ich bin versorgt. Das Anstößige der Brotrede war der Vergleich oder die Identifikation mit dem Menschensohn. Ich bin dieser Menschensohn, ich bin das Brot des Lebens, ich schaffe die Ewigkeit für dich. Und es geht nur, indem der Menschensohn das Gericht auf sich zieht. Ärgert euch das? So sagt Jesus am Ende. Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn, jetzt setzt Jesus nochmal eins um drauf, wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffallen dahin, wo er zuvor war. Noch einmal macht er deutlich, er ist Gottes Sohn. Er ist der Menschensohn, der endzeitliche Richter. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Das war zu viel. So predigt man die Kirche leer. Wollt ihr aufgehen? Fragt Jesus am Ende seiner Brotrede. Die Jünger, den engsten Kreis. Das will doch niemand hören. Kreuz. Leiden. Gericht, Erlösung für die Sünde, Auferstehung. Petrus macht sich Gedanken. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, der Menschensohn. Damit endet die Brotrede, damit endet das ist Kapitel 6. Das ist der Höhepunkt im Johannesevangelium. Wer glaubst du, wer Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Der Menschensohn, der leidet als der Gerechte, der Recht schafft und Gerechtigkeit, der erlöst von Sünde und Schuld, der Sünde vergibt auf ewig, der in die Ewigkeit hineinführt, der dorthin auffährt, wo er vorher war, bei Gott. Ärgert euch das? In diese Entscheidung stellt uns die Brotrede, in diese Entscheidung stellen uns die beiden Wunder der Brotvermehrung und des Seewandels. Jesus demonstriert, dass er die Macht hat, das Notwendige uns Menschen zu geben, und dass er als Schöpfergott über den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt steht. Ärgert euch das? Wir selber sind gefragt. In 2 Monaten geht es weiter an dieser Stelle.
Und jetzt wollte ich noch abschließend mit uns beten und so den Segen Gottes stellen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Wahrheit. Wir danken dir für diese Berichte, die zeigen, was mit dir möglich ist. Was dir möglich ist, Jesus. Und so wollen wir uns immer wieder vertrauensvoll, voller Glauben an dich wenden. Mit all den Dingen, die uns in unserem Leben begegnen, die uns vielleicht auch zu schaffen machen, Herr. Wir wollen zu dir kommen. Zu dem, dem kein Ding unmöglich ist. Dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Dir sei Lob und Preis. Und unser Leben, uns, wir wollen uns immer wieder unter deinen Segen stellen. Dein Segen in unserem Leben ist das Wichtigste, was wir brauchen. Sei du mit uns, dein Friede begleite uns, deine Kraft sei erlebbar und deine Gnade, deine Barmherzigkeit mögen uns immer wieder in deine Arme führen. Jesus Christus, wir geben dir als unseren Herrn und Erlöser die Ehre für diesen Abend, für unser Leben und für das, was vor uns liegt. Dank sei dir. Amen. Amen. Amen.